Hat er nicht Tibet gewonnen? Oder so?
Thomas.
Ja, ne, ihr merkt, ohne Thomas schlittern wir über die Fakten, als wären sie ein gefrorener See.
Was haltet ihr davon, wenn wir ihm einfach den Rohschnitt schicken und er darf dann noch so einen Kommentar einsprechen?
Genau.
Genau.
Wenn man so beschissen Fußball spielt. Adler kommt raus, Marin, das Tor für den FC St. Pauli.
Ein großer Tag für St. Pauli, ein kämpferisch wie spielerisch verdienter Sieg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FCSP-Geschichten, das N in Klammern, Folge 19, wenn ich richtig gezählt habe. Ich bin Christopher und neben mir sitzt Selina.
Hallo.
Und Christoph.
Moin, moin.
Und eine Stimme fehlt, und zwar die von Thomas, unserem Don't Call Him Schiedsrichter. Der ist leider krank. Wir hoffen auf baldige Genesung und dann wieder Thomas hier im Podcast bei uns an der Seite zu haben.
Absolut. Gute Besserung, Thomas. Und du wirst diese Folge hoffentlich aber sehr kriegel dann schon wieder hören.
Genau, die Nervenzusammenbrüche kriegt er dann alleine im Bett, wenn er die ganzen faktischen Fehler von uns hört.
Ja, das ist jetzt die gesetzlose Folge. Das ist die Folge, in der einfach jeder Humbug gesagt wird und kein Mensch macht was dagegen.
Genau.
Ja.
Und bevor wir anfangen, wollten wir noch erwähnen, weil die letzte Folge schon etwas her ist, dass wir auch Fanpost bekommen haben. Unter anderem von unserem Hörer Pascal, der uns gleich nicht nur ein, sondern mehrere gute Themenvorschläge geschickt hat. Wir haben ja darum gebeten, schickt uns eure Themenvorschläge. Und um ein Exempel zu statuieren, haben wir gesagt, natürlich nehmen wir jetzt auch eins von den Themen, von den vielen guten Themen, die Pascal vorgeschlagen hat. Und als Dank fürs regelmäßige Hören und für das ganze Lob, was wir gekriegt haben und für den Vorschlag einer Folge, kriegt Pascal natürlich eine, vielleicht wisst ihr es noch, Postkarte von Harry Wunsdorf, selbst geknipst.
Das ist auf jeden Fall kein kleiner Preis, aber auch eben für einiges an Gedankenzufuhr, auch für uns, denn Pascal hat ja gleich mehrere Themen geschickt und wir verraten die anderen nur deswegen nicht, damit ihr denkt, wir wären selber auf die Bombenideen gekommen.
Ja, wir freuen uns wirklich immer sehr über eure Fanpost. Besonders gefreut habe ich mich auch über einen Mitgliedsantrag, der neulich eingegangen ist. Und da gibt es immer dieses Feld, ich wurde geworben von, und dann stand in diesem Feld von eurem großartigen Podcast.
Das war natürlich auch vorbildlich, ja. Das hat uns alle sehr gefreut. Also gerne beides tun, Mitglied werden und Lob oder auch kritiklos werden. Ich bin Mitglied geworden, damit ihr endlich diesen Podcast vernünftig macht. Man kann das ja sonst dann auch hier einbringen. Das
wäre ja auch ein Thema demokratisch geführter Verein. Für die nächste Mitgliederversammlung könnte man das ja einbringen.
Genau.
Antrag auf Abschaffung des Podcasts.
Auch das ist möglich. Wir sind ja demokratisch veranlagt.
Satzungsänderung, genau. Kultur und Geschichte und so weiter, außer Podcasting.
Kritik sind nur dornige Chancen, um bei dem Vorsitzenden einer Niedrigprozentpartei immer zu bleiben.
Sehr gut. Ja, dornige Chancen. Das ist nicht ganz das Konstruktionsprinzip dieser Folge, aber wir haben uns auf jeden Fall ein bisschen was Avantgardistisches vorgenommen und würden das, was wir heute tun möchten, mit der Bezeichnung das Rosebud-Prinzip beschreiben. Was meinen wir damit? Da kann man jetzt vielleicht ein bisschen dramatische Filmmusik und ein Flüstern einspielen.
Rosebud.
Ja, das habt ihr natürlich sofort erkannt. Das war Orson Welles im Filmklassiker Citizen Kane. Und er äußerte gerade in seiner Rolle als dieser Citizen Kane sein letztes Wort. Rosebud, zu Deutsch Rosenknospe. Und der Film basiert ja auf der Frage, was um Himmels Willen hat er damit gemeint? Was kann ihn dazu getrieben haben, das zu sagen? Denn eigentlich war das jetzt kein Lyriker und auch kein Blumenzüchter, sondern die Figur im Film ist ja ein Pressemagnat, der quasi die ganze Medienwelt seines Landes, also der USA, dann erobert, also auch auf einer realen Figur, Randolph Hearst, basiert. Man lernt dann, dass diese Frage, kann ein ganzes Menschenleben in einem Wort zusammengefasst werden, dass diese Frage eigentlich hier bedeutet, es kann zumindest durch einen Gegenstand sehr beeinflusst werden. Das heißt, dieser Gegenstand, der wird dann auch gezeigt. Man sieht dann, ah, Rosebud ist ein Schlitten, Donnerwetter. Oder zumindest der Markenname auf einem Schlitten, der dann auch noch von achtlosen Nachlassverwaltern verbrannt wird, sodass das Geheimnis quasi den Figuren im Film nicht klar wird, sondern nur den ZuschauerInnen, die das dann also gesehen haben. Ja, dieser Rosebud-Schlitten, davon haben wir jeder einen mitgebracht und wie wir vielleicht feststellen, denn ohne Thomas ist ja Gesetzlosigkeit hier, wir haben uns kurz ausgetauscht, was wir mitgebracht haben. Dieser Schlitten ist aus Papier, was natürlich auf der Metaebene wieder fantastisch zur Handlung des Pressemagnaten Citizen Kane passt. Also die Idee ist, dass jeder eine Quelle mitbringt. Anhand dieser Quelle kann man unheimlich viel über den FC St. Pauli erlernen und erfahren. Und an diesen Quellen entlang wollen wir uns dann hier hinein erzählen. Und das ist vielleicht auch deswegen für Podcasts auch etwas gewagt, weil man natürlich die Quelle jetzt nicht einfach in die Kamera halten kann. Aber dann wäre es ja auch langweilig.
Wir werden euch ein Bild malen mit Worten.
Genau, darum geht's. Ja, ich glaube, ich gucke mal kurz in die Runde. Ist das Konstruktionsprinzip der Folge damit so ein bisschen dargestellt?
Absolut. Und vielleicht da schon mal einen kleinen Spannungsbogen rauszunehmen. Es handelt sich um Vereinszeitung.
Beziehungsweise offizielle Vereinspublikation, denn genau genommen haben wir nicht alle Vereinszeitungen.
Genau, aber das werdet ihr gleich noch erfahren. Mehr wissen wir auch nicht. Wir sind quasi gespannt, was wir alle gegenseitig uns präsentieren.
Die hohe Kunst des Erzählens ist ja auch, den Spannungsbogen immer gleich am Anfang schon mal rauszunehmen.
Das habe ich so gelernt, als ich mal 2 Tage lang Drehbuchseminar besucht habe.
Sehr gut.
Wichtig ist Spannung rausnehmen. Willkommen beim Tatort.
Na dann, aber noch wissen die Leute ja auch gar nicht, wer erzählt was als Erster und was passiert jetzt eigentlich, wenn niemand da ist, um das zu regeln. Im Grunde genommen haben wir jetzt den Punkt, wo wir hier sitzen und darauf warten, dass Thomas eine Ansage macht und lost. Aber wir haben das dann ja anders gemacht und schlicht und einfach.
Christoph fängt einfach an.
Er redet ja eh gerade schon.
Eben.
Ja, da müsst ihr euch nicht so umgewöhnen. Ja, mein Beitrag steht unter dem Motto, das liest doch sowieso kein Mensch. Und ist eine kleine Liebeserklärung an ein, sagen wir mal, langsam verschwindendes Medium, das mir persönlich aber sehr gefällt und das auch einiges mit meinem persönlichen FC St. Pauli-Werdegang zu tun hat. Es war halt so, dass, beziehungsweise nein, ich fange jetzt mit dem Gegenstand an, das wollten wir ja tun. Ich habe in meiner Hand ein DIN A3-Blatt, ein DIN A3-Prospekt. Er ist 4-seitig, ihr hört ihn vielleicht hier auch ein wenig rascheln. Das ist der Tatsache geschuldet, dass damals die Idee war, tatsächlich eine Stadionzeitung zu machen. Das wurde dann auch schon nach einer Saison wieder aufgegeben. Aber das war damals für ein Jahr lang die offizielle Stadionzeitung des FC St. Pauli. Man kann hier noch weiter sehen, es gibt einen roten Kopf. Da steht Viva St. Pauli, dann sehen wir hier das Logo des FC St. Pauli mit dem Motto Non-Established Since 1910. Da ja schon mal die erste, heute nicht mehr benutzte Formel. Das gibt es seit, ich meine, 10 Jahren ungefähr nicht mehr. Es gibt einen Zeitpunkt, an dem man das festmachen kann, wo der FC St. Pauli aufgehört hat, das Non-Established unter dem Logo zu führen.
Nachdem wir total established waren wahrscheinlich.
So ist es. Ich weiß aber, dass es 2010 auf jeden Fall noch geführt wurde. Da ist es sogar auf einem Buch drauf, was ich mit Michael Pahl geschrieben habe. Da mussten wir das auch extra da drauf machen. Finde ich heute ein bisschen schade. Sieht dann so ein bisschen alt aus damit. Aber ja, also da haben sich Leute auch viele Gedanken gemacht, diesen Claim zu haben, non-established since 1910, der steht oben rechts da drauf. Unter dem roten Kopf, Stadionzeitung des FC St. Pauli, abhängig, parteiisch, kostenlos. Und, auch ganz interessant, das Ganze hat tatsächlich nur Rot als Schmuckfarbe. Es gibt also keine vierfarbigen Bilder, die wurden erst später eingeführt. Das alles war tatsächlich eine ganz spannende Entwicklung. Das kam auch daher, dass der FC St. Pauli sich nur nach seinem Absturz in die dritte Liga neu aufstellte. Man darf sich das Millerntor ja damals sehr, sehr anders noch vorstellen als heute. Das war ja tatsächlich noch das alte Millerntor, das man bei uns im FC St. Pauli Museum auch sehen kann. Das hatte, weil es ja vom Platz her überhaupt nicht mehr reichte, längst Anbauten bekommen in Form von Containern. Und in diesen Containern wohnten in Anführungsstrichen Personen mit verschiedenen Funktionen. Und eine davon war Thomas Wegmann, der also gerade neuer Vermarktungsleiter geworden war beim FC St. Pauli. Heute ist Thomas Wegmann übrigens Geschäftsführer beim Modehaus Ladage und Oelke, auch ein ganz interessanter Werdegang.
Grüße.
Genau, und ja, viele Grüße, Thomas. Tatsächlich, Thomas wiederum kannte meinen damals Kommiliton Michael Pahl, den hatte ich ein paar Jahre aus den Augen verloren. Das passierte immer mal wieder im Zusammenhang mit dem FC St. Pauli, dass ich Michael Pahl aus den Augen verlor. Unter anderem auch bei gemeinsamen Stadionbesuchen, wo ich dann in irgendwelchen Bussen mit HSV-Hools gelandet bin. Aber macht nichts, Michael, ich habe sie schon alleine klar gemacht. Und kam dann tatsächlich unverletzt daraus. Wir hatten beide damals keine Handys. Nein, Michael spielte mit Thomas Fußball und zufälligerweise liefen wir uns dann über den Weg. Aus heutiger Sicht, wo man mehr über Günter Grass weiß, bisschen peinlicherweise bei einer Lesung von Günter Grass am Millerntor. Und ja, Michael meinte, ja, ich habe hier gerade Thomas kennengelernt, der ist Vermarktungsleiter, will die Stadionzeitung neu machen und braucht noch Leute, die schreiben können. Hattest du nicht Lust? Und ja, hatte ich natürlich. War ja spannend. Und also stapfte ich dann die Treppen auf, weil es war die oberen Container, die waren ja noch ein bisschen spannender als die unteren Container. Und dann durfte ich dann so Treppen am Millerntor hochsteigen bei einem Container und bei dieser Stadionzeitung dann mitarbeiten. Dass die so rot und schwarz und weiß war, das hängt eben auch alles damit zusammen, dass der FC St. Pauli damals tatsächlich schon echt in seinem zweiten Drittliga-Jahr in Konzepten gedacht hat. Es gab ein Motto, das hieß Viva St. Pauli, Kampf der Drittklassigkeit. Und dieses Motto findet man hier oben dann eben schon mal wieder. Und es gibt dann also auch einen ganzen Prospekt mit Fanartikeln, der also dann hier so im revolutionären Stil gemacht ist. Also so ein bisschen wie Che Guevara, Wandgemälde und Stencils dann aussehen auf Kuba zum Beispiel.
Von hier aus sehe ich schon einen Murat Bunuar in Che Guevara-Pose.
Genau, es sieht schick aus. Sie haben sich wirklich Mühe gegeben mit diesem Prospekt. Der Verein hat damals tatsächlich dann auch den Deutschen Sportmarketingpreis für diese Kampagne gewonnen. Mit der Viva St. Pauli, darf ich verraten, haben wir nie einen Blumentopf gewonnen, sondern wurden mehrfach zur vermeintlich schlechtesten Stadionzeitung der zweiten Liga ausgezeichnet. Und ich war dann immer der, wenn schon wieder jemand diese E-Mail geschrieben hat oder das gepostet hat, gesagt hat, ihr wisst schon, dass das damit zusammenhängt, dass die Kriterien wie Seitenzahl und Vierfarbigkeit haben, oder? Weil mit einer vierseitigen Stadionzeitung in Schwarz-Weiß, egal ob sie kostenlos verteilt wird und ob da ein paar originellen Ideen drin sind, verlierst du natürlich keinen Blumentopf.
Wer kürt die schlechteste Stadionzeitung?
Ja, das waren halt so Stadionzeitungssammler. Das sind also
seine, Privatleute.
Genau, Privatleute. Und die hatten eine Jury aus Stadionzeitungssammlern. Und die haben die Stadionzeitung dann so ein bisschen dahingehend gekürt, was sie halt gerne sammeln. Ich glaube, Union Berlin mit handlichen Format, aber ordentlich Seiten und vierfarbig, die kamen dann halt gut an. Wir eher schlecht. Der Übersteiger feierte auch unser neues Erscheinen. Ich glaube, es gab dann auch gerade mal zu irgendeinem dringenden Finanzthema ein Übersteiger-Special, wo man ganz nebenbei auch nochmal kurz unterbrachte, dass der FC St. Pauli irgendwie auch so ein neues Faltblatt da rausgebracht hätte und nicht mehr eine vernünftige Stadionzeitung zustande kriegen würde.
Ich weiß gar nicht, was war denn vor der Viva?
Vor der Viva gab es ein Jahr lang eine Stadionzeitung, die, glaube ich, sogar 1 Euro gekostet hat. Ich habe gerade vergessen, wie sie nochmal hieß, aber die hatte ein DIN A5-Format. Da gab es ja dann auch jeweils so einen Aufmachartikel drin, also dunkel, ja. Relativ klassisch gehalten.
Also Stadionzeitung gab es bei uns seit 1974 wohl. Allerdings fehlen uns da die ersten Jahrgänge komplett leider, wie so oft in diesem Archiv. Die Stadionzeitung direkt vor der Viva im Jahr 2003, 2004 hieß einfach nur St. Pauli, kleingeschrieben und zusammen. Das war aber zwar offiziell von der Marketing GmbH herausgegeben, aber eher eine Privatinitiative, was das Inhaltliche angeht, da der Verein dafür 2003 direkt nach dem Abstieg in die Regionalliga keine Kapazitäten hatte.
Aber das hatte wohl nicht so gut funktioniert und deswegen fand Thomas Wegmann halt, wir wollen die jetzt bewusst kostenlos machen, um wenigstens die Chance zu haben, dass alle eine mitnehmen. Und sicherlich war der Gedanke auch, dass man dann für Werbekunden auch ein Argument mehr hat. Ihr könnt jetzt auch in der Stadionzeitung sein. Tatsächlich waren die Werbekunden gar nicht mal so wahnsinnig anders. Auf der ersten Seite siehst du hier unten rechts eine knallrote Anzeige eines Bierherstellers. Ich glaube, man darf ruhig Astra sagen, weil ist ja auch der Stadion, die Biermarke, die man da immer noch auszeichnen muss. Auf Seite 2 gibt es Schwarz-Weiß-Werbung für Bommerlunder.
Eisgekühlt, aber.
Und das war es eigentlich auch schon, weil auf der Rückseite gibt es eine interessante Werbeanzeige und die eben auch in Schwarz-Weiß gehalten. Also das Konzept wurde noch durchgezogen. St. Pauli sucht Paten und damit ging es dann um das Thema Rasenpaten. Und wer sich jetzt wissen möchte, was RasenpatInnen denn waren, der hört sich einfach unsere Folge zum Thema Titel an. Denn da packt Thomas mal so richtig aus zum Thema.
Richtig.
Der FC St. Pauli hat ja inzwischen einen preisgekrönten Stadionrasen und das kommt in dieser Folge vor. Diese Zeitung dagegen gewinnt ihren Zeitkapselwert dann auch durch andere Dinge. Zum Beispiel das ausgesprochen klassische Visual vorne drauf. Es ist ein schwarz-weiß Mannschaftsfoto. Schlagzeile: Alles neu in Klammern Bart bei Holstein Kiel. Passt besonders gut, weil diese Folge am Tag des Heimspiels in der ersten Bundesliga gegen Holstein Kiel stattfindet. Und das ist natürlich schon etwas, was damals 2004/05 am 6.8.2004 ziemlich genau. Das war auch ein Abendspiel übrigens. Freitag, 6.8.2004, 19.30 Uhr FC St. Pauli gegen Holstein Kiel. Das war natürlich etwas, was alle rasant unrealistisch gefunden hätten. Weil also das waren zwei Mannschaften am Fußballarsch der Welt. Also die dritte Liga ist ja nun wirklich nicht gerade das Highlight und insbesondere damals. Und übrigens Hossa, heute noch für den Übersteiger tätig und ja auch lange Zeit Herausgeber eines Amateur-Fanzines gleichen Namens. Hossa, Sven Klein, hallo, hat diesen Aufmacher geschrieben und hat auch sehr viel Spaß gemacht, da zusammenzuarbeiten, weil es war wirklich eine andere Art des Arbeitens damals auch noch. Wir haben die Artikel zwar nicht auf der Schreibmaschine geschrieben, aber das Korrekturlesen fand tatsächlich im, je nachdem, überheizten oder kalten, auf jeden Fall immer etwas feuchten Container oben bei Thomas statt. Da wurde dann das PDF von den Layoutern ausgedruckt und man hat dann mit Rot rechts daran markiert. Und die Spieler, die dann dabei waren, Murat Bunua hattest du schon genannt. Ja, zum Beispiel auf die Bildunterschrift zeichnet sie alle auf. Yusuf Akbel haben wir hier. Und Heiko Ansorge, Frank Dröge, Willem Hupkes.
Mein Lieblingsspieler.
Ja, nicht mehr alle so ganz bekannt. Ich meine, Florian Lechner natürlich immer noch bekannt. Achim Hollerried, Matthias Hinzmann und so weiter. Also war schon eine andere Fußballwelt. Hintere Reihe vielleicht mal kurz, damit nicht nur die vorne, die nach vorne gemogelt haben, drankommen. Hintere Reihe von links, Andreas Meyer, Fabio Morena, Festus Agu. Immer einer meiner ganz besonderen Lieblinge. Philipp Albrecht, Ralf Gunesch, Benjamin Adrian, Cosmin Ulacan, Hauke Brückner, heute beim FC St. Pauli Mediumzentrum tätig, Sebastian Wojcik und Ife Taljevic.
Der kam von Chemnitz.
Ja, Ife Taljevic.
Erinnere mich gut.
Ich glaube, da war auch noch irgend so eine wilde Story, da gab es dann später auch noch mal was, dass er irgendwie auch, aber da möchte ich jetzt ja auch nichts behaupten. Was, aber da kann man vielleicht noch mal fast unvergessen draus machen. Ife Taljevic.
Unvergessen.
Genau, fast unvergessen. So ist es. Das Ding ist deswegen übrigens so rot-schwarz-weiß gewesen, weil die Inspiration dazu waren tatsächlich Sportzeitungen der 50er, 60er Jahre und auch so ein bisschen, weil man wollte ja auch irgendwie Klassenkampf und so weiter vermitteln, tatsächlich auch kommunistische Kampfblätter. Und das kann man hier jetzt vielleicht auch nochmal erzählen aus dem Nähdöschen. Ich habe leider die gesamte Namensliste nicht mehr gefunden, aber kurz vor knapp hat eine Person, die auf der ersten Seite abgebildet ist, verhindert, dass die Stadionzeitung so heißen sollte, wie sie eigentlich mal heißen sollte. Die Stadionzeitung des FC St. Pauli hätte nämlich beinahe Zeitung des 15. Mai geheißen.
Nach Gründung des FC St. Pauli?
Genau, nach dem fiktiven Gründungsdatum des FC St. Pauli, weil der 15. Mai, das ist ja inzwischen ungründlich untersucht worden, genau der 15. Mai hat eigentlich wenig zu sagen. Grundsätzlich so 1910 natürlich das Jahr, wo die ersten Pflichtspiele stattfanden. Das Gründungsjahr macht durchaus Sinn, aber genau der Tag eigentlich nicht so sehr. Aber das war dann so angelehnt an revolutionäre Straßennamen und so weiter. Fand Corny Littmann zu wenig einleuchten. Da wurde der Name also kassiert. Andere hatten wir schon selber kassiert, wie zum Beispiel der Masochist, das optimistische Manifest oder auch Wunschkonzert. Ich selber war auch zwischendurch stark dafür, das Ding einfach Gleichklassenkampf zu nennen, quasi, dass du genau das draufstehst, was auch drinstehen soll, weil genau das der Verein ja machte. Hat sich aber alles nicht so richtig durchgesetzt. Fröhlich sein und singen als direkter Ostimport war auch auf den Namensvorschlägen. Ja, ich meine, man möchte vielleicht so auf lange Sicht sagen, dass Corny namensmäßig nicht den allerschlechtesten Instinkt gehabt hat. Aber Zeitung des 15. Mai wäre auf jeden Fall origineller gewesen.
Hätte ich ganz gut gefunden. Vielleicht auch auferstanden aus Ruinen sonst auch noch.
Genau. Ja, es geht um den Klassenkampf, Leute. Ich steht hier in einem nie veröffentlichten Editorial. Entwurf im besten Sinne oder wollt ihr ewig in der dritten Liga bleiben? Na also, hier sind wir also. 25 Revolutionäre auf dem Rasen, 17.000 auf den Rennen, 6 in unserer roten Revolutionsredakteurs-Gummizelle und wollen alle nur rauf. Ja, das hätte man vielleicht so ähnlich dann machen können, haben wir aber eben nicht gemacht, weil die Zeitung hieß dann ja anders und es, sagen wir mal, vom Konzept her wurde es dann auch ein bisschen weniger revolutionär, auch weil man hat hier so eine ganz klassische wilde Schrift, die jetzt auch quasi einen Edgar-Wallace-Film betiteln könnte, oben in den Titel genommen. Die fällt mir auch immer noch dafür irgendwie ziemlich gut, weil sie für die Stadionzeitung ungewöhnlich ist. Ja, aber das Konzept hörte dann schon bei der Fließtextschrift auf. Das ist die Futura-Schrift. Auch hier eine interessante Brücke zur Gegenwart, denn wir wissen ja, die FC St. Pauli hat ja hohe Wellen geschlagen, die der Verein jetzt als Schrift neu eingeführt hat. Wenn also,
ich bin kein Typograf, aber eins kann ich sagen, dass die Schrift von Viva St. Pauli höchstens rechtskursiv ist.
Ach so, ja genau, das ist sie. Die Titelschrift ist tatsächlich leicht rechtskursiv. Diese Kursivität der Schriften, ob das inklusiv ist oder nicht, hat ja auch heiße Diskussionen ausgelöst. Ich sage jetzt mal, aus ästhetischem Punkt ist es so, dass ich die Futura für den FC St. Pauli und seid meinetwegen böse mit mir, keinen Verlust finde. Also ich kann das gut verstehen, dass da eine andere Schrift gewählt wurde. Man spart ja tatsächlich Schriftlizenzgebühren, aber tatsächlich ist es schon markant. Die ganze Inklusivität, also ob man auch die linkskursiven Varianten gut lesen kann, ist natürlich ein Thema, wo ich schlicht und einfach sagen muss, kann ich nicht so gut beurteilen. Es gibt ja auch andere Schriftvarianten, die, glaube ich, von der Lesbarkeit ja auch unkontrovers sind. Ich kann den Verein also auch verstehen, dass er das gemacht hat und quasi ein gutes Beweisstück, was, glaube ich, Martin Drust gar nicht besitzt, ist diese Viva St. Pauli für 2004-05. Oder findet ihr, es sieht gut aus?
Ich bin Futura-Fan, muss ich jetzt an dieser Stelle einmal gestehen.
Auch Futura condensed für die Fließtextschrift?
Gerade condensed. Ich bin ein großer Fan von condensed Schriftschnitten.
Ja, da seht ihr mal, was hier für Gräben durch diesen Raum laufen. Christopher hat noch ein bisschen Angst. Ich habe hier nämlich auch eine Glasflasche stehen.
Ich bin da komplett neutral. Ich finde, das sieht aus wie so ein, weiß nicht, also ein bisschen wie das, was mir neulich irgendwie so ein Typ von der SPD in die Hand drücken wollte, als ich da gerade am Parteibüro vorbeigegangen bin. Aber ja, es, also.
Das passt auch farblich gut zu der Astra-Werbung, die das neben dem Titel das einzig andere farbige Element auf dieser Titelseite.
Ich sag mal so, aus historischen Gründen würde ich sagen, dass die Entscheidung für Rot, Weiß, Schwarz durchziehen so ein bisschen unglücklich ist vielleicht.
Ja, ach so, ja, die Rot-Weiß-Schwarz-Ecke, das stimmt. Altona 93, sage ich dir zum Beispiel.
Genau, das meinte ich. Altona 93.
Stimmt, das tatsächlich wurde aber, also jetzt, es gab jetzt keinen Shitstorm oder sowas deswegen, sondern die Kritik war dann eher zum Beispiel, das Zeitungsformat sei doch reichlich unpraktisch, deswegen wurde es nach nur einer Saison auf quasi ein Mopo-mäßiges, kleineres Format umgestellt.
Ey, das war super zum Draufsitzen. Siehst du? Da hast du auch zu zweit drauf gepasst.
Also auch das.
Was übrigens damit impliziert, dass Selina das tatsächlich einfach dann drauf saß, offensichtlich.
Klar.
Das ist schon mal gut. Also ich finde wirklich, ja, weil, also da sind schon auch Artikel drin, die, also beziehungsweise die Artikel sind natürlich alle mit Liebe geschrieben. Ich glaube, manche sind vielleicht sogar auch ganz unterhaltsam zu lesen und zumindest sind sie nicht so wie die Artikel in anderen Stadionzeitungen, was ja auch bei den Fanzines des FC St. Pauli immer eine Stärke war. Und bei den Fotos muss man sagen, da sind auch ganz viele Fotos von Antje Frohmüller übrigens drin, an die ich hier auch nochmal gerne erinnern würde, weil Antje war quasi die Viva-Fotografin und ihre Fotos, obwohl sie eigentlich in Schwarz-Weiß gemacht wurden, machen sich tatsächlich in, also auf, zumindest auch bei späteren Aufgaben oft, da wurden wir bei der Bildwahl auch noch so ein bisschen mutiger. Es gibt hier eine Ausgabe zum Beispiel in der Hand, FC St. Pauli gegen Hertha BSC Amateure mit der Schlagzeile Play Football Tante, mit einem ziemlich coolen Foto, was Antje hier geschossen hat, wo du quasi Domflair und einen gesprungenen Mehrkampf im Strafraum aus ungewöhnlicher Perspektive siehst. Wer sich die nochmal ergoogelt, ist wirklich eine schöne Ausgabe mit einem sehr, sehr schrägen Kasten übrigens drunter. St. Pauli-Fan meets Imam Beckenbauer. Auch das nochmal ein Teil, Zeitkapsel-Effekt. Der St. Pauli-Fan, der da abgebildet ist, Kriester Saga von Bündnis 90 Die Grünen. Imam Beckenbauer ist tatsächlich der türkische Staatschef Erdogan. Der bekommt hier ein St. Pauli-Trikot überreicht.
Von Christer Sager.
Von Christer Sager. Damals galt er nämlich so quasi als Speerspitze der Demokratie und moderner Staatslenker mit viel Potenzial. Und hier steht, Sager ist bekennender St. Pauli-Fan und wollte dem türkischen Ministerpräsidenten auf diese Weise ein Stück Heimat als Gastgeschenk mitbringen.
Klasse, das ist doch schön.
Ja, the times
Grüße,
they are
Grüße auch.
Changing.
Grüße nach Ankara.
So sieht das aus. Und da merkt man eben auch, dass in 20 Jahren wirklich wahnsinnig viel passiert ist, sowohl in der Klassigkeit des FC St. Pauli als auch in seinen Vereinsmedien. Die Viva gibt es heute ja noch als Viva-Flyer, den man sich auch bei jedem Spiel mitnehmen kann. Das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass Leute heute auch sehr viel auf Smartphones ihre Informationen rezipieren. Darum gibt es also seit vorletzten der Saison seit der letzten Saison, also diese ja auch und die letzte, gibt es dann halt eine richtige Stadionzeitung nicht mehr, sondern diesen Flyer mit Poster hinten drauf, wo man aber auch die wichtigsten Infos zu mitnehmen hat. Ich persönlich finde es praktisch, weil wenn das Netz zusammenbricht, kannst du immer noch mal nachgucken, wenn du die Spielernummer vergessen hast. Und nehmt euch die mit, die gibt es überall im Stadion und kann das also auch verstehen, dass das umgestellt wurde. Gleichzeitig kann man vielleicht verstehen, dass ich immer ein Herz für diese Stadionzeitung behalten habe, weil für die Viva schreibe ich immer noch, also seit 2004. Was ich nicht mehr mache, sind Fortsetzungsromane schreiben, weil das gab es in der Viva St. Pauli nämlich auch. Es gab immer ein bisschen was bewusst Merkwürdiges und so gab es also auch den Fortsetzungsroman 2010, das Jahr, in dem wir Meister wurden. Damals wirkte 2010 noch unendlich weit weg und darum hatte ich dann dieses Jahr gewählt. Wie man feststellte, sind wir 2010 dann nicht Meister geworden. Wer sich den Plot nicht rekonstruieren kann, weil man findet ihn, glaube ich, ja kaum noch im Netz. St. Pauli wurde dann nicht Meister, weil der FC St. Pauli sportlich so überlegen war, sondern weil aufgrund von Umständen, die man aus der Handlung dann entfährt, die anderen 17 Vereine alle disqualifiziert wurden. Aber sie wurden Meister. Ja, und ich glaube, mit diesem kleinen meisterlichen Blick auf eine Zeit, als wir unter anderem gegen Wuppertal gespielt haben, Wuppertaler SV, Borussia und solche Geschichten und gegen die dann auch noch nicht allzu gut ausgesehen haben. Aber gut, wir haben immer auswärts 0-1 gewonnen. So ging die Saison dann los. Würde ich mich dann aus dieser Zeitkapsel dann auch wieder verabschieden.
Sehr schön, da kommen auf jeden Fall Erinnerungen hoch.
Ja, also. Ich glaube, das erste und das einzige Foto, was es von mir im Stadion gibt, da sitze ich auf einer Viva und lese die Viva.
Ah, hervorragend.
Die Kunst war immer gleich mehrere mitzunehmen, damit man dann auch diesen Höhenunterschied auf den alten Gegengrandstufen damit ausgleichen konnte.
Das erklärt, warum wir eine Auflage von 50.000 für ein Stadion von weniger als 30.000 hatten. Weit weniger, damals ja nur knapp über 20.000.
Ich erinnere mich aber auch sehr gut an diese ganze kubanisch angehauchte Viva St. Pauli-Kampagne, die schon auch, also mit Trainingslager in Kuba dann ja auch noch eine Veränderung gefunden hat.
Auf dem so einiges passiert ist und wenn wir eine Rechtsabteilung hätten, dann würde sie spätestens jetzt an die Tür trommeln und sagen, wir sollten uns doch lieber eine andere Geschichte ausdenken.
Genau, ich habe es gerade schon klicken gehört in der Leitung.
Ungewöhnlich war es ja auf jeden Fall.
Genau.
Die kubanische Nationalmannschaft kam dann ja auch noch zur Eröffnung der Südtribüne, wie wir uns erinnern. Ich glaube 5-1, oder wie war es nochmal damals?
Boah, das ist also komplett weg. Ich weiß nur, dass ich St. Pauli gegen Trinidad und Tobago gesehen habe, glaube ich, kurz vor der WM 2006 am Milan-Tor.
Und wie ist das ausgegangen?
Keine Ahnung.
Das weiß ich tatsächlich auch nicht mehr. War das Teil des Fifi Wild Cup?
Nee, das war das wieder. Fifi Wild Cup war was anderes. Da hat, glaube ich, hat er nicht Tibet gewonnen oder so?
Thomas.
ich habe da mal rumrecherchiert, weil auswendig weiß ich das dann auch nicht alles. Gegen Trinidad und Tobago, das Spiel 2006 wurde mit 1-2 verloren. Das Spiel gegen Kuba 2008 wurde glatt mit 7-0 gewonnen. Und der berühmte Fifi Wild Cup, da war Tibet zwar dabei, aber war das schlechteste der 6 Teams. Gewonnen hat am Ende Nordzypern gegen Sansibar.
Ja, wollen wir weitermachen?
Ja, ich würde sagen, wir machen heute einfach quasi Lebenserfahrung rückwärts. Ich habe auf Facebook gelernt, dass man nennt das nicht Alter, sondern man nennt das Lebenserfahrung.
Okay.
Alles das war klar. Die sehr komplizierte Art zu sagen, Christopher ist jetzt dran.
Okay. Dann.
Zweitältester Sack.
Da bin ich ja froh, dass ich nicht der Älteste bin. Das ist ja dieses Stigma.
Man sieht es mir kaum an.
Ich nenne diese Geschichte also für Podcast Folge 19 Lucian und der kalte Strahl oder die ersten Verbannten vom Millerntor. Also im Gegensatz zu Christoph habe ich jetzt keine physische Vereinszeitung vor mir, aber ich widme mich der Vereinszeitung des FC St. Pauli aus dem April 1951.
Christopher hätte tatsächlich die Vereinszeitung aus dem April 1951 auch in der Hand halten können während der Aufnahme, denn die haben wir tatsächlich im Original vorliegen. Das ist bei weitem nicht bei allen der Fall, viele haben wir auch nur als Scan immerhin, aber diese spezielle ist vorhanden und ist aus dem Nachlass von Harald Stender zu uns gekommen.
Und wir machen jetzt mal einen kleinen Ritt durch die Fußballhistorie, also quasi vom Kleinen ins Große und Mini zum Makro und ihr wisst, wie es läuft. Man hat es ja auch nicht leicht am Millerntor. Vor allem nicht in der Oberligasaison 1950-51. Im April qualifizierte sich der FC St. Pauli zwar mit einem 2-0 gegen Holstein Kiel für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft 1951, doch so richtig zufriedenstellend war das alles nicht. Man war Erfolgreicheres gewohnt, tatsächlich. Andere Zeiten. So stellte man also in der Vereinszeitung fest, schon zu Beginn der nun erfolgreich überstandenen Spielserie begann unsere Pechsträhne. Herbolzheimer blieb trotz Vertrag in Nürnberg, Hanke wurde nicht freigegeben und ging ins Ausland, dazu dauernde Ausfälle durch Krankheit und Verletzung, monatelang ohne Tschur, dann fiel auch noch Hempel aus und so ging es in einem fort und noch heute müssen wir auf Stender, Wolters und Schönbeck verzichten. So, also verletzten Sorgen und Spieler sind nicht gekommen. Da mal ein kurzer Einwurf, um wen geht's denn da eigentlich? Erstgenannter, der erwähnte Helmut Herbolzheimer vom 1. FC Nürnberg war nach 1945 einer der technisch elegantesten Rechtsaußen Deutschlands und bildete mit dem wohlbekannten Max Morlock ein gefährliches Angriffsduo im 1. FC Nürnberg. Dies bekam auch der FC St. Pauli im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft 1948 zu spüren, als man in der Verlängerung 2-3 gegen die Klubberer verlor. Aber 2 Jahre später sollte Herbolzheimer dann mit seinem Nürnberger Kollegen Robert, genannt Zapf-Gebhardt, ans Millerntor wechseln. Der Vertrag war auch schon unterschrieben, doch die Legende sagt, dass Herbolzheimer bereits auf Höhe von Würzburg das Heimweh plagte und er direkt wieder in den gegenüberliegenden Zug stieg und zurück nach Nürnberg fuhr. Zapf-Gebhardt ist allerdings nach Hamburg gekommen, ist zum FC St. Pauli gewechselt. Und der zweite Name, der hier fiel, ist Hanke. Nicht Stefan, nicht Rico, sondern Jirgi. Jirgi Hanke. Hanke, auch genannt der Papagei, war ein tschechischer Mittelfeldspieler, der bereits als junger Mann große Erfolge mit Slavia Prag feiern konnte. Am 6. Mai 1945 entschlossen sich Wehrmachtssoldaten nach Aufständen der Prager Bevölkerung, das Vereinsheim und das Stadion von Slavia Prag in Flammen zu setzen. Verschiedene Prager Widerstandsgruppen und Spieler von Slavia Prag verteidigten ihren Verein, bewaffnet mit Maschinengewehren, unter ihnen Karel Keval und Jirgi Hanke, Spieler von Slavia Prag. Keval wurde einen Tag später von der Wehrmacht auf offener Straße in Prag erschossen, Jirgi Hanke überlebte und spielte bis 1949 für Slavia Prag. Ähnlich wie Ivo Knoflicek, aber 38 Jahre früher, flüchtete Jirgi Hanke nun aus der kommunistischen Tschechoslowakei und sollte der neue Starspieler für den FC St. Pauli werden. Doch aufgrund fehlender Papiere kam es nur zu einem Freundschaftsspieleinsatz beim 4-3 gegen den AC Mailand für den FC St. Pauli. Und er bekam keine Freigabe und wechselte über Kolumbien und RC Lens 1952 dann beim großen FC Barcelona, wo er 4 Jahre lang bleiben sollte und 2006 dann in der Schweiz starb. Ein kurzer Exkurs. Wer war eigentlich Hanke? Aber zurück zur Vereinszeitung des FC St. Pauli vom April 1951. Ich zitiere aus der Vereinszeitung: Nun geht es in den Kampf um die deutsche Meisterschaft. Wir sind uns vollkommen klar, dass wir mit den in den letzten Spielen gezeigten Leistungen keine rühmliche Rolle im Konzert der Acht spielen werden. Aber wir haben auch nicht vergessen, dass wir in den letzten Jahren die Hamburger Farben im Kampf um die Viktoria am besten vertreten haben. Und das Ziel, auch in diesem Jahre zu erreichen, werden wir bestrebt sein. Die nächsten Wochen hat Walter Risse das Wort, und wenn jeder Spieler der ersten Mannschaft seinen Weisungen folgt und eisern an sich arbeitet, ist es bei der in der Mannschaft herrschenden Kameradschaft durchaus möglich, das Ziel zu erreichen, deutscher Meister 1951 zu werden. Ja, Walter Risse könnt ihr gerne nachholen, hören in der Folge 13 unseres Podcasts, ein Mann mit Herz und seine Verstrickung mit NSDAP und SA. Aber zurück zu diesem Eintrag in der Vereinszeitung. Der FC St. Pauli also im Konzert der Großen des deutschen Fußballs. Die erwähnte Viktoria war der ab 1903 verliehene Wanderpokal für den Gewinner der deutschen Meisterschaft. Etwas fragwürdig mutet die Phrase an Kampf um die Viktoria im Jahr 1951, denn die Viktoria wurde nach 1944 gar nicht mehr vergeben. Die Statue ging in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs verloren. Vermeintlich, sie soll einem Berliner Fußballfan in die Hände gefallen sein, der sie in einem Ostberliner Kohlekeller versteckte, wo sie 45 Jahre lang liegen geblieben sein soll. Ex-Bundestrainer und Ex-FC St. Pauli-Spieler Helmut Schön übrigens, mit dem Dresdner SC der letzte offizielle Gewinner der Viktoria, gab 1980 in seiner Autobiografie an, er hätte 49-50 den Versuch unternommen, die Viktoria in den Westen zu schmuggeln. Doch dies gelang nicht und der damalige FDJ-Chef Erich Honecker drohte Schön mit weitreichenden Konsequenzen. Ja, und jetzt kommt etwas in dieser Vereinszeitung, was etwas für die Geschichtsbücher ist. Auf mehreren Ebenen. Ich tease an, es geht um Stadionverbote, es geht um die Polizei, es geht um Pressefreiheit, es geht um Freibeuter auf den Rängen, ein Mann namens Lucian und der Angst vor dem kalten Strahl. Dabei fing es alles so schön an. 5-0. So titelte die Vereinszeitung, mit der ich mich hier beschäftige, auf Seite 2. 5-0 schlug man den Hamburger Sportverein. Hm. Am 1. April 1951. Bereits im Hinspiel gewann man gegen die Rothosen mit 3-0. Also High Times am Millerntor. Der FC St. Pauli ist wieder da, Ausrufezeichen, in der Vereinszeitung. Aber, ich hatte es ja schon eingangs erwähnt, man hat es nicht leicht am Millerntor. Es könnte alles so schön sein, wäre da nicht der Sport. Und nicht der Sport im Allgemeinen. Auch unter dem hat der FC St. Pauli in 114 Jahren Bestehen oft gelitten. Aber ich rede nicht von dem Fußball und nicht vom Sport im Allgemeinen, sondern von der Zeitschrift Der Sport im Bild. Eine Hamburger Lokalzeitung. Diese Lokalzeitung berichtete also vom 5:0 Heimsieg des FC St. Pauli über den HSV in seiner Ausgabe am 9. April mit dem Titel Ein einzigartiger Skandal. Was war passiert? Das Stadtderby zwischen St. Pauli und dem HSV war bereits Anfang der 50er Jahre ein absoluter Kassenschlager. Zu diesem Zeitpunkt wollten knapp 28.500 Menschen dieses Spiel sehen. Aufgrund des großen Andranges kam es beim Spiel am 1. April zu tumultartigen Szenen, die der Verein offiziell mit folgenden Worten in der Vereinszeitung beschrieb: Wir rechneten mit einem starken Besuch und versuchten daher in mehreren Verhandlungen die starke Beschneidung unseres Platzes an der Tribünenseite, die uns den Eingang und die Toiletten zugunsten der landwirtschaftlichen Ausstellung genommen hat, auf einen Zeitpunkt nach dem 1. April zu setzen, also nach dem HSV-Spiel. Leider vergeblich, sodass wir uns gezwungen sahen, die 3000 Tribünenbesucher durch den Haupteingang und kurz vor der Tribüne durch ein sehr schmales Tor zu schleusen. Wir hatten aus diesem Grund die Presse gebeten, die Sitzplatzkarteninhaber aufzufordern, ihre Plätze mindestens 20 Minuten vor Spielbeginn bitte einzunehmen. Gelesen habe ich diesen Hinweis allerdings nur im Abendblatt, gibt das Vereinsmedium zu Protokoll. Trotzdem waren wir der Ansicht, dass es nicht nötig sei, den in Hamburg von einem anderen Spiel bekannten kalten Strahl der Feuerwehr einsetzen zu müssen. Der kalte Strahl? Was ist der kalte Strahl der Feuerwehr? Vermutlich bezieht sich der Verein in der Vereinszeitung auf dieses Ereignis aus dem Jahr 1948.
Großkampftag im Hamburger Fußball. Zum Spiel der beiden führenden Vereine in der Oberliga, Hamburger Sportverein gegen St. Pauli, setzt eine reine Völkerwanderung ein. Seit Wochen sind die Karten ausverkauft. Vor dem Eingang gibt es schwarze Karten zu enormen Preisen. Der Platz des Hamburger Sportvereins ist viel zu klein für dieses große Treffen. Das Gedränge wird lebensgefährlich und so muss die Polizei die anstürmende Menge mit Feuerwehrtechnik abwehren.
Flotte Musik und lebensgefährliches Gedränge am Roten Baum beim Hamburger Sportverein. Was man quasi erahnen kann, aber natürlich nicht sehen, weil wir sind ja ein Podcast. Die Polizei rückt mit Feuerwehr an und spritzt die Fans, die die Rote Baumchaussee fluten, mit einem Strahl von der Straße weg.
Wobei der Wasserwerfereinsatz ja auch nicht zum Skandal wurde anscheinend, sondern es ist, ne, also ich meine mich auch zu erinnern, dass da rundherum eigentlich immer mehr kritisiert wird, dass die Polizei das ja gezwungen war, damit zu arbeiten und dass das nicht andersrum diskutiert wurde, transportiert natürlich auch eine ganze Menge Zeitgeist.
Ja, der kalte Strahl musste nicht eingesetzt werden, hatten wir doch über 150 in vielen Großspielen bewährte Ordner eingestellt, die den Zuschauerstrom lenken sollten. Leider hatten wir zwei Vorkommnisse nicht einkalkuliert. Einmal, dass die Polizei es nicht verhindert hat, beziehungsweise nicht verhindern konnte oder wollte, dass Hunderte über die Einfriedung kletterten und somit Karteninhaber die Plätze nahmen. Und zum anderen, dass Provokateure auf der Tribünenseite vor dem Spiel auf die Bänke stiegen und die Massen mit Schimpftiraden und Schimpfreden auf unseren Verein aufputschten und zur Disziplinlosigkeit direkt aufforderten. So kam es zu den unerfreundlichen Begleitumständen, die niemand mehr bedauert als die Vereinsleitung selbst. Hierüber soll heute hier nichts mehr gesagt werden, der wir nicht in ein schwebendes Verfahren eingreifen möchten. Schimpftiraden, aufgeputschte Massen, klingt alles ziemlich aufregend. Der Verein wollte sich also bedeckt halten und sagte, dass man nicht in ein schwebendes Verfahren eingreifen wollte, nur um dann einen Absatz später doch konkret zu werden. Ergebnis: Der Verein hat durch Vorstandsbeschluss vom 2. April gegen die Berichterstatter L.C. May und den Redakteur Günther Racco ein Platzverbot verhängt. Ja, also, zwei Menschen haben also Stadionverbot bekommen. Ein Berichterstatter, ein Redakteur, um genau zu sein. Günther Racco und L.C. May. Wer waren diese Leute? Beide waren bekannte Hamburger Sportjournalisten. Letzterer, L.C. May, auch mit vollem Namen Louis Karl May, war auch unter den Pseudonymen L.C.M. oder Lucian bekannt, mit denen er oft seine Berichte unterschrieb. Aber was genau haben jetzt die beiden denn getan, um Stadionverbot zu erhalten? Am 1. April, und so schreibt es die Vereinszeitung, am 1. April hat Herr May, alias Lucian, allem die Krone aufgesetzt. Mit der Behauptung, Unfähigkeit, Gleichgültigkeit und Rücksichtslosigkeit des Vereins bzw. der Vereinsführung hätten die unerwünschten Zustände, die sich am 1. April hauptsächlich auf der Tribünenseite abgespielt haben, hätten sie diese Umstände geschaffen, und verbindet er gleich alles mit erdringenden Forderungen, und zwar fordert er nichts Geringeres, als dass der FC St. Pauli bei Großkämpfen die Organisation entzogen und in fähige Hände gelegt werden soll. Wahrhaftig eine Diffamierung, deren Einmaligkeit Herrn May vorbehalten bleibt. Man darf uns wohl einräumen, dass wir Herrn May gegenüber langmütig genug gewesen sind, aber schließlich läuft einmal der größte Topf über. Soweit die Angelegenheit May alias Lucian, schreibt die Vereinszeitung. Herr Günther Racco hat sich vor dem Spiel bemüßigt gefühlt, auf seinen Sitzplatz zu steigen und Brandreden gegen den FC zu halten. Er hat die Zuschauer direkt zur Disziplinlosigkeit aufgefordert und Reden geführt, die inhaltlich festgehalten worden sind. Wir wussten gar nicht, dass der Volksredner Günther Racco Propagandaleiter der Gesellschaft für Hamburger Fußballwetten und gleichzeitig Redakteur beim Sport war. Das hat erst unser Ehrenvorsitzender Henry Reeder herausgefunden, als er ein Wortgefecht mit Racco führte. Also Günther Racco hat also ein Wortgefecht mit dem Ehrenvorsitzenden des FC St. Pauli, Henry Reeder, und dem ersten Präsidenten geführt. Ja, sehr interessant. Es wird nochmal betont, dass man Günther Racco nicht wegen seiner Profession als Journalist ein Stadionverbot gegeben hat, sondern aufgrund seiner Brandreden gegen den FC.
Also auch nicht wegen des Springens auf den Sitz, was ja möglicherweise auch.
Das hätte man vielleicht noch ein Auge zugekniffen.
Ja, aber man muss aber schon sagen, das ist schon krass, wie niedrig die Schwelle zum Stadionverbot war. Ne? Also einfach mal Verein kritisieren, wups, bist du weg.
Da gehen wir nochmal in den nächsten kleinen Exkurs. Denn L.C. May ist in der Tat kein Unbekannter im Hamburger Fußballsport gewesen. Im Gegenteil, er spielte bereits 1912 für den SC Concordia und wechselte später zum größeren SC Viktoria und war dort auch auf Funktionärsebene aktiv. Bereits während seiner aktiven Zeit schrieb May für diverse Publikationen. Nach dem Krieg schrieb May für die bereits erwähnte Der Sport im Bild und für das renommierte Magazin Der Kicker. Im September 1920 wiederum veröffentlichte May unter dem Kürzel LCM Folgendes in der Turn, Spiel und Sport, eine der wichtigsten norddeutschen Sportzeitungen. In Deutschland ist das letzte Wort gefallen. Die künftige Gestaltung des deutschen Fußballsportes befindet sich in der Schwebe. Berufssport ist die Vernichtung des Geistes. Berufssport ist die Vernichtung des Volkssportes. Berufssport ist Schmarotzertum am Staate. Es steht mehr auf dem Spiel als der Gewinn einiger gieriger Söhne Israels. Begriffe wie Männer reinen gesunden Blutes und minderwertige Volkselemente fallen ebenfalls in diesem Artikel. May alias Lucian war einer der größten Gegner bei der Einführung des Berufsspielertums in Deutschland und schmückte dies mit antisemitischen Erzählungen und Beleidigungen. Dieser Mann schrieb also nun im April 1951 über die Tumultszenen beim Stadtderby gegen den HSV in der Sport und nannte es eben einen einzigartigen Skandal.
Auch wieder toll, dass das, was er sonst so geschrieben hat, überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Dann,
nein, natürlich nicht. In seinem Artikel vom 9. April stellte er dem Verein in seinem Bericht 6 Fragen, die dieser doch bitte beantworten solle. Diese 6 Fragen wurden dann in der Vereinszeitung wie folgt beantwortet. Und ich zitiere wieder aus der Vereinszeitung, denn dort wurden diese 6 Fragen, die in Der Sport am 9. April publiziert wurden, aufgegriffen und einmal beantwortet. Der Sport stellte uns unter dem Artikel ein einzigartiger Skandal vom 9. April 6 Fragen, die wir nachstehend beantworten wollen. Frage 1 lautet: Wird bestritten, dass vor dem Platz und in den anliegenden Straßen noch Karten verkauft wurden, obwohl der Platz überfüllt und die Zugänge zu den Stehtribünen bereits geschlossen waren? Unsere Antwort: Nach Schließung des Platzes wurden an unsere Kassen keine Karten mehr verkauft. Wenn in den umliegenden Straßen oder vor dem Platz noch Karten verkauft worden sind, entzieht sich das unserer Kenntnis. Zweite Frage: Warum wurde der Platz nicht im weiten Umkreis wie bei anderen Großspielen polizeilich abgesperrt? Unsere Antwort: Am 1. April wäre wegen der Sperrung der Glacis-Chaussee eine Absperrung im weiten Umfang auch schon verkehrstechnisch nicht möglich gewesen, umso mehr, als auf dem Gelände der ehemaligen Volksoper gleichzeitig auch noch Dom war. Es kommt uns irgendwie auch alles manchmal ein bisschen bekannt vor. Frage 3. Wäre nicht dadurch verhindert worden, dass die Tausende ohne Karten über die Hecken kletterten und ein unerträgliches Gedränge auf den Rängen hervorriefen? Ja, das wäre verhindert worden, unsere Antwort eben, aber aus der zu 2 genannten Antwort nicht mehr möglich gewesen. Frage 4. Weshalb gab es auf dem Platz keine Ordnungspolizei, die das Eindringen der Massen auf das Spielfeld verhindern konnte? Unsere Antwort: Auf dem Platz war Polizei anwesend, aber auch die Polizei war nach eigener Aussage machtlos. Frage 5 ist meine Lieblingsfrage, denn sie ist quasi ein Foreshadowing auf 40 Jahre danach. Warum wurde vom FC St. Pauli keine Versuche unternommen, die Sitzplatztribüne vor dem Ansturm von Freibeutern zu sichern? Unsere Antwort, Frage 5, ist mit Frage 4 bereits beantwortet.
Das ist immer das Beste.
Letzte Frage von Der Sport. Ist vom FC St. Pauli nicht bemerkt worden, dass zahlreiche Frauen bewusstlos aus dem Gedränge fortgeschafft wurden? Antwort: Ja, leider eine Erscheinung, die auch bei anderen Großveranstaltungen vorkommt und sehr bedauerlich ist. Ende der Antwort. Der Verein gibt weiter an in der Vereinszeitung: Der Sport zieht in seinem Artikel einen Brief, den der FC ihm geschrieben hat, an und erklärt, die vollständige Wiedergabe des Briefes verbote sich aus Gründen der Selbstachtung. Wir sind der Meinung, wenn ein Satz des Briefes zitiert wird, kann man auch den ganzen Brief veröffentlichen. Wieso darunter die Selbstachtung leiden soll, ist uns nicht ganz verständlich. Ja, also der FC St. Pauli gegen Sport, der Sport im Bild. In der Hamburger Presse schlug das übrigens auch das Platzverbot für Racco und May große Wellen. Sogar so große Wellen, dass sich FDP-Politiker Dr. Alfred Frankenfeld, Vorsitzender der Berufsvereinigung der Hamburger Journalisten und später Vorsitzender des Deutschen Presserats und Träger des Bundesverdienstkreuzes, veranlasst sah, einen Artikel mit der Überschrift Meinungsfreiheit Ausrufezeichen zu publizieren, indem er den Verein bat, seine Handlung noch einmal zu überdenken. Doch der FC St. Pauli blieb seinen Prinzipien treu. Man hätte ein gutes Verhältnis zur Hamburger Sportpresse, doch die Herren May und Racco sind nicht länger erwünscht. Und so schloss der Artikel in der Vereinszeitung mit: An Pöbeleien ihrer Zeitung sind wir nachgerade gewöhnt und nehmen sie daher auch nicht tragisch. Den Herrn Lucian möchten wir künftig auf unserem Platze nicht mehr sehen. Wir bitten Sie, uns den für diesen Herrn ausgestellten Presseausweis umgehend zurückzusenden. Hochachtungsvoll, der FC St. Pauli von 1910 e.V.
Hausrecht, Ausrufezeichen.
Hausrecht.
Da wurde mit eisernem Besen gekehrt.
Also, ja. Die ersten Platzverbote am Millerntor.
Ich fände es auch sehr interessant, wenn der FC St. Pauli heute noch auf alle an ihn gerichteten Fragen dann also ausführlich, schriftlich dann antworten würde in einem gedruckten Organ, was dann allen zugänglich ist. Das könnte sehr interessant sein.
Frage 4 ist mit Frage 2 direkt beantwortet worden.
Genau, das werde ich auch. Das kann man direkt durchreichen ans Social Media Team des FC St. Pauli. Das ist mit der vorigen Antwort bereits hinreichend beantwortet. Sehr gut.
Ja, so Stadionverbote für irgendwas mit Bild und Zeitung und Sport, ja, vielleicht.
Ja. Ja. Dann kann man ja auch nochmal neu denken.
Ja. Ich habe mir auch eine Vereinszeitung angeguckt. Surprise. Am 31. Juli 2023 lag ich mit meiner Freundin Kim in Dänemark am Strand und wollte eigentlich keine Arbeitsnachrichten lesen, als eine Meldung in unserem Recherche-Chat aufgeploppt ist, und ich zitiere an dieser Stelle Thomas Glöy, er fehlt uns so. Die Haustechnik hat in irgendeiner Stadionecke zwei verdreckte Kisten mit Wimpeln und anderem Zeug gefunden und das Rainer übergeben. Der hat das gereinigt und sortiert, gehört offensichtlich der Rugby-Abteilung. Und ganz nebenbei erzählt er mir vorhin, da sind auch alte Vereinszeitungen drin. Wer diesen Podcast schon etwas länger hört, weiß, unser Archiv hat größere Lücken, was nicht unsere Schuld ist, sondern einfach daran liegt, dass der FC St. Pauli sehr, sehr lange überhaupt kein Archiv hatte. Und das erst mit Gründung des Museumsvereins eingerichtet wurde. Und das ist ja gerade mal ein bisschen mehr als 10 Jahre her. Also fehlen uns große Mengen an Vereinszeitungen aus den 20er, 30er und 40er Jahren. Und deswegen ist das immer besonders aufregend, wenn dann solche Schätze auftauchen. Und Thomas hat dann diese ganzen Vereinszeitungen an sich genommen, hat die direkt digitalisiert, sodass ich sie dann auch in Dänemark am Strand direkt lesen konnte. Und war ganz begeistert, dass da unter anderem auch eine Vereinszeitung von 1946 drin war, nämlich die allererste Vereinszeitung des FC St. Pauli nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Genau, also nach Ende des Zweiten Weltkriegs liegt die Entnazifizierung Hamburgs in den Händen der Briten. Hamburg war ja britische Besatzungszone. Und die Sportvereine, die dem Nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen unterstellt waren, galten als Teil der NSDAP-Gliederung. Deswegen war ihnen im Sommer 1945 zunächst die Tätigkeit untersagt worden, also jegliche Tätigkeit. Und als Bedingung für die Wiederaufnahme dieser Tätigkeiten bzw. Spielbetriebs wird dann die Entnazifizierung der Vorstände vorausgesetzt bzw. festgelegt. Der genaue Passus lautet: Der erste und der zweite Vorsitzende des Vereins dürfen der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen niemals angehört haben. Deshalb muss auch Wilhelm Koch, Präsident des FC St. Pauli und seit 1937 Mitglied der NSDAP, zurücktreten. Er legt sein Amt am 19. Oktober 1945 nieder und am 20. Oktober übernimmt Hans Friedrichsen seine Nachfolge. Friedrichsen war niemals Mitglied der NSDAP und, laut eigener Aussage, immer ein Gegner des Nationalsozialismus gewesen. Er habe nur mit großer Mühe der Einlieferung in ein Konzentrationslager entgehen können. Außerdem habe er einen Juden in seinem Haus versteckt. Ob das wirklich stimmt, lässt sich jetzt im Nachhinein nicht mehr so richtig nachvollziehen. Ich finde das auch immer sehr, es ist nicht das einzige Vereinsmitglied des FC St. Pauli, was im Nachhinein angegeben hat, einen Juden bei sich versteckt zu haben. Die nennen aber komischerweise nie Namen. Also das sind immer so namenlose Juden. Und ich habe immer das Gefühl, wenn alle Deutschen, die nach Kriegsende behauptet haben, sie hätten Juden bei sich zu Hause versteckt, dann hätte es die Shoah wahrscheinlich nie gegeben. Mhm. Zumindest nicht an den deutschen Juden. Aber wie gesagt, es lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Er war definitiv nicht in der NSDAP. Das ist belegt. Und er hat dann eben diese Präsidentschaft übernommen, als Wilhelm Koch sie nicht mehr innehaben durfte. Und er war dann eben auch Präsident, als diese erste Vereinszeitung des FC St. Pauli nach Kriegsende erschien. Und von ihm stammt auch der Leitartikel, den ich im Nachfolgenden vorlesen und ein bisschen mit euch zusammen kontextualisieren möchte. Hamburg im Juni 1946. Und neues Leben blüht aus den Ruinen. Endlich ist es uns möglich, unseren Mitgliedern und Freunden nach langer, zwangsläufiger Unterbrechung die so sehr entbehrte Vereinszeitung wieder zuzustellen. Wenn auch vorerst nur in einer Auflage von 500 Exemplaren und einer Stärke von 4 Seiten. Wir möchten nicht verfehlen, der britischen Militärregierung unseren Dank zum Ausdruck zu bringen, dass sie uns die Genehmigung hierzu erteilt hat, trotz der immer noch akuten Papierknappheit. Das ist der erste Absatz. Wir wissen gar nicht so richtig, wie lang diese zwangsläufige Unterbrechung tatsächlich war. Die letzte Vereinszeitung des FC St. Pauli vor 1945, die wir in unserem Archiv haben, ist von Dezember 1938. Wie gesagt, das heißt nicht, dass zwischen 1939 und 1946 keine erschienen ist. Unser Archiv ist da einfach nicht vollständig, wie eingangs erwähnt. Aus einem Rückblick von 1949 wissen wir, dass die Vereinszeitung zumindest im Jahr 1939 noch vierteljährlich und in einer Auflage von 400 Stück erschienen ist. Während der Kriegsjahre schickte der Verein seinen eingezogenen Mitgliedern regelmäßig eine Feldpost an die Front. Die einzige uns bekannte erhaltene Ausgabe, die Nummer 37, wurde im November 1944 auf dünnem Notpapier gedruckt. Das hat man ja ganz oft bei Papierdokumenten aus der Zeit, dass die auf so einem Papiersparpapier, sowas ganz Brüchiges, gedruckt sind, was wahrscheinlich auch dazu führt, dass nicht mehr so viele erhalten sind. Die Idee oder vielmehr der Befehl für diese Feldpost kam von ganz oben. Im November 1939 forderte der Nationalsozialistische Reichsbund für Leibesübungen, also die Dachorganisation quasi, alle Vereine ganz offiziell dazu auf, eigene Feldpostbriefe herauszugeben und diese den Mitgliedern an die Front zu schicken. Es kann natürlich sein, dass die Feldpost, die natürlich auch Spielberichte und Neuigkeiten aus dem Vereinsleben enthielt, irgendwann nach 1939 die reguläre Vereinszeitung ersetzte, dass man quasi in so eine Art Kriegsmodus umgeschaltet hat. Es waren zeitweise immerhin ja mehr als 200 Vereinsmitglieder im Krieg. Das ist relativ viel, wenn man so von 550 Mitgliedern waren es damals, glaube ich, ausgeht. Wenn man davon ausgeht, dass diese Feldpost des FC St. Pauli monatlich erschienen ist und rückwärts rechnet, würde man ungefähr auf 1941 kommen, also als Startdatum. Das ist aber natürlich nur Spekulation, weil eventuell wurde sie auch unregelmäßig publiziert oder auch vierteljährlich. Wir wissen es halt einfach nicht genau, weil wir nur diese eine Ausgabe haben, Nummer 37. Wenn ihr also jetzt Weihnachten nach Hause fahrt, euch mit euren Großeltern unterhaltet, die zufällig Mitglied im FC St. Pauli waren in den 40er Jahren, fragt sie doch mal, ob sie zufällig noch so Vereinszeitungen aus der Zeit bei sich rumliegen haben. Oder wenn ihr sowas mal auf dem Flohmarkt findet, dürft ihr auch gerne an uns denken. Genau. Der Hinweis sei mir erlaubt. Einmal pro Podcast-Folge.
Unbedingt, ja. Das ist extrem wertvoll.
Genau. Fest steht jedenfalls, dass Papiermangel während des Zweiten Weltkriegs ein großes Problem war und spätestens 1943 wurden viele Druckprodukte auch zwangsweise eingestellt, die Feldpostbriefe aber nicht. Das spricht dafür, dass diese Brücke zwischen Heimat und Front, die in NS-Sportfunktionären offenbar sehr wichtig war, ne? Also das war ja auch, sollte motivierend wirken auf beide Seiten. So, weiter im Text. Was ist nun alles geschehen, seitdem unser Vereinsblatt zum Schweigen gezwungen war? Wegen Raummangels haben wir leider nicht die Möglichkeit, so eingehend zu berichten, wie wir es gerne möchten. Wir meinen auch, dass wir gelegentlich unserer ersten Mitgliederversammlung nach Kreisschluss im Februar 1946 einen recht ausführlichen Bericht über alles Wissenswerte erstattet haben. Und da diese Versammlung erfreulicherweise eine der am stärksten besuchten war, die wir in unserer Vereinsgeschichte aufzuweisen haben, wird ja auch die Mehrzahl unserer Mitglieder die Berichterstattung persönlich erlebt haben. Sowas lesen HistorikerInnen immer wahnsinnig gerne. Wo ist das Protokoll? Wir wissen es nicht. Aber naja. Eins möchten wir an dieser Stelle noch zusätzlich hervorheben. Und das ist die uns alle erfreuende Tatsache, dass der FC in der begonnenen neuen Sportepoche eine Spitzenstellung im Kreise der Fußballvereine bezogen hat. Wie noch niemals seit seinem Bestehen. Tatsächlich ist der FC St. Pauli in der unmittelbaren Nachkriegszeit sportlich extrem erfolgreich. Da haben wir ja in diesem Podcast auch schon ein paar Mal drüber geredet. Was die Vereinszeitung an dieser Stelle verschweigt, das lag natürlich vor allem an der Fleischerei von Karl Müllers Vater in der Beckstraße und Müllers Kontakten aus Kriegszeiten. Mit den Fleischvorräten seines Vaters lockte Müller damals Spitzenfußballer wie Heinz Hempel, Heinz Köpping und Walter Djur von Dresden nach Hamburg. Da hat Christopher eben auch schon ein bisschen was drüber erzählt. Über die Ausläufer dieser sogenannten Wunderelf.
Helmut Schön zum Beispiel.
Ja, aber nur ganz kurz.
Wo ist der eigentlich?
Thomas. In der britischen Besatzungszone hatte Hamburg schon im Januar 1946 als erstes Gebiet überhaupt wieder einen geregelten Punktbetrieb eingeführt. In der neuen Stadtliga Hamburg spielten 13 Mannschaften zunächst eine einfache Punktrunde ohne Rückspiele aus. Zur Saison 1946-47 gab es dann wieder Hin- und Rückspiele nach gewohntem Muster. Und der FC St. Pauli wurde mit seiner Wunderelf prompt Hamburger Meister, aber das weiß Hans Friedrichsen natürlich im Juni 1946 noch nicht. Wir sind von den Auswirkungen des unseligen Krieges so hart wie wohl nur wenige Sportgemeinschaften Hamburgs betroffen worden. Sei es durch Verlust teurer Menschenleben, darunter wertvollste und hoffnungsvollste Spieler, sei es durch die völlige Vernichtung unseres Sportplatzes am Millerntor. So standen wir am Anfang der neuen Sportepoche vor fast unlösbaren Aufgaben. Wir waren zu jedem Zeitpunkt gewissermaßen nur noch ein Trümmerhaufen unseres Vorkriegsgefüges. Besonders natürlich hinsichtlich unseres völlig zerstörten Sportplatzes. Und heute? In allen Abteilungen wird unermüdlich, ja mit wachsendem Willen, am Wiederaufbau gearbeitet. Und zwar mit erfreulichem Erfolg. Aus den Trümmern unseres Sportplatzes am Millerntor aber wird eine Sportanlage wieder aufgerichtet, die, wenn uns unser Vorhaben gelingt, nicht nur unsere FCer mit stolzer Freude erfüllen, sondern darüber hinaus auch einen wertvollen Beitrag für das sportliche Ansehen unserer Vaterstadt Hamburg leisten wird. Hans Friedrichsen, auch ein König der Bannvorsätze im Übrigen.
Präsidial.
Es ist vermutlich kein Zufall, dass Friedrichsen hier noch einmal die Vorteile betont, die das neue Stadion für das Image der Stadt Hamburg haben wird. Vor 1945 war der FC St. Pauli nämlich immer wieder mit seinen Bauplänen für ein größeres Stadion am Bauamt gescheitert. Jetzt nutzte man die Wirren der Nachkriegszeit, um einfach Tatsachen zu schaffen. Die Mitglieder errichteten Handarbeit ein Stadion für 30.000 ZuschauerInnen mit 17-stufiger Stehtraverse und Tribüne. Die Bauarbeiten hatten bereits im Herbst 1945 begonnen.
Das muss man sich mal vorstellen, dass das Stadion nach 45 mehr Kapazität hatte als unser Stadion heute.
Ja. Ja, da wurden die Leute aber auch wirklich eng gepackt und standen ja quasi bis an die Außenlinie.
Also von den Mitgliedern selbst gebaut und auch so schön an allen Sicherheitsstandards vorbei. Ich glaube, es gab auch keine Wellenbrecher und diese 17 Stufen waren so hoch, quasi, dass du das, also höher, viel höher als man heute steht. Stehtribünen baut, die waren so hoch quasi, dass du da richtig runterfallen konntest. Und wenn dann von hinten jemand gedrückt hat und keine Wellenbrecher, dann ist der Platzsturm quasi aus Versehen und im Fallen passiert. Ich glaube, da gab es auch unschöne Zwischenfälle.
Dann gibt es den kalten Strahl.
Dann gab es den kalten Strahl, vielleicht. Und im Juni 1946, zu dem Zeitpunkt, wo diese Vereinszeitung erschienen ist, befanden sich Verein und Stadt, auch Verwaltung, auch gerade mal wieder im Clinch, weil die St. PaulianerInnen ohne Genehmigung mehrere Behelfsbauten auf dem Heiligen Geistfeld abgerissen hatten, um Platz für die neue Spielstätte zu schaffen. Von den Hamburger Sportplätzen der Vorkriegszeit war 1945 nur noch ein Drittel nutzbar. Viele Plätze waren zerstört, einige wurden auch von der Militärregierung beschlagnahmt. Ob der FC St. Pauli jetzt also wirklich besonders hart getroffen wurde im Vergleich zu anderen Vereinen, da könnte man jetzt so ein bisschen drüber diskutieren. Aber Hans Friedrichsen schreibt das so. Nach Auswertung der vorhandenen Quellen können wir außerdem davon ausgehen, dass mindestens 50 Mitglieder des FC St. Pauli im Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Das wäre gemessen am Vorkriegsmitgliederstand ungefähr jedes elfte Mitglied. Umso wichtiger war Hans Friedrichsen der Fokus auf den Nachwuchs. Unser besonderes Augenmerk gehört aber wie stets bei uns der Jugend. Wir wollen mit all unserer Kraft und Hingabe uns dafür einsetzen, dass sie vorerst von der Straße verschwindet und wieder von uns so betreut wird, wie wir es erfolgreich vor dem Hitlerjugendtum getan haben. Endlich ist es vorbei mit der Schablonisierung und Drillierung durch die zerstörenden Kräfte der Hitlerjugendführung. Die Jugend untersteht in erster Linie endlich wieder der individuellen Erziehung durch das Elternhaus. Wir selbst aber wollen Hand in Hand mit den Eltern und der Schule in ehrlichster, selbstlosester Hingabe bestrebt sein, die Jugend nach wahrhaftig demokratischen Grundsätzen ohne politische Vergiftung zu betreuen, sie sportlich zu ertüchtigen mit dem Ziel, saubere, brave und gesunde Menschen aus ihr zu machen. Um die politische Erziehung in den Sportvereinen zu steuern, hatte die NSDAP die Jugendabteilung der Sportvereine der Hitlerjugend unterstellt. Schon bevor die Mitgliedschaft in der HJ 1937 für alle Minderjährigen zur Pflicht wurde, mussten Jugendspieler regelmäßig an den sogenannten Heimabenden der HJ teilnehmen, um für ihr Team überhaupt antreten zu dürfen. Da hat man dann so Stempel in ein Heft bekommen und das wurde dann immer kontrolliert quasi, bevor man dann spielen durfte. Beim FC St. Pauli wurde 1937 ein Mann namens Walter Köhler zum Jugendleiter ernannt, Vereinsmitglied seit 1930, SA-Mitglied seit 1932. Köhler zeigte sich auch gern in seiner SA-Uniform am Spielfeldrand mit Dienstdolch am Gürtel. Außerdem beschwerte er sich laufend über die schlechte Zusammenarbeit des FC St. Pauli mit der HJ und steckte dann auch vereinsinterne an die Gau-Nachrichten durch, um den Verein zu diskreditieren. Im März 1930 wurde er deshalb von Wilhelm Koch abgesetzt und dann im März 1939 wird er deshalb von Wilhelm Koch abgesetzt, nur um im Herbst 1939 erneut zum Jugendleiter ernannt zu werden. Und als er 1940 zum Militärdienst eingezogen wird, übernimmt Koch das Amt dann einfach selbst. Nach Kriegsende ist Köhler nicht mehr für den FC St. Pauli aktiv, trotzdem findet sich sein Name in der Chronik zum 50-jährigen Jubiläum von 1960 auf der Ehrentafel des Vereins. Der Hamburger Fußballverband verleiht ihm in den 70ern sogar noch die goldene Ehrennadel für sein Engagement im Betriebssport. Laut Günther Peine war Köhler der fanatischste Nazi im Verein, also bezogen auf den FC St. Pauli.
Ja, der ist auch in der Lebenswege-Ausstellung, die wir vom FC St. Pauli Museum gemacht haben, drin. Könnt ihr auch online eine Version von sehen, die ja früher Fußball in Trümmern hieß, unter fcstpauli-drittes-reich.de. Das natürlich bewusst mit Anführungszeichen zu denken, dieser Begriff.
Genau. Und Hans Friedrichsen schließt dann diesen Artikel mit den Worten: Und neues Leben blüht aus den Ruinen. Wir sind zwar nur ein Baustein auf diesem langen, dornenvollen Wege, aber wir wollen zu unserem Teil, soweit es menschlicher Kraft überhaupt nur möglich ist, mitarbeiten und mithelfen am Wiederaufbau des deutschen Sportes in seiner Gesamtheit. Wie von jeher wird er hoffentlich in baldiger Zukunft auch diesmal wieder die erste Etappe bilden, auf dem Weg zur Versöhnung aller Völker durch friedlichen Wettstreit in der sportlichen Arena. Dabei sollte uns die olympische Idee stets als leuchtendes Fanal voranschweben. Möge unser Vereinsblatt nach seinem heutigen ersten Erscheinen auch in Zukunft recht schöne Erfolge auf unserem weiten Wege zum Wiederaufbau melden können. Ich finde es sehr spannend, dass er ausgerechnet diese olympische Idee wählt, nachdem die 1936 durch die Nazis so komplett instrumentalisiert wurde.
Mhm.
Bereits im Januar 1948 hat der Hamburger Senat die Entnazifizierung in Hamburg für abgeschlossen erklärt. Und danach sind sehr viele Entlassene in ihre ursprünglichen Positionen zurückgekehrt. Auch 1948 ist Wilhelm Koch wieder Präsident des FC St. Pauli geworden.
Das kann ja nur ein Zufall sein.
Es ist so, dass, wie gesagt, die Quellenlage unglaublich dünn ist, was diese Zeit betrifft, rund um den FC St. Pauli. Die wenigen Autoren und HistorikerInnen, die sich diesem Thema angenommen haben, haben also mit einer sehr mageren Quellenlage gearbeitet und haben trotzdem einen unglaublich guten Job gemacht, finde ich. Zum Beispiel Gregor Backes hat ja ein Buch geschrieben, was jedem sehr zu empfehlen ist, der sich für dieses Thema interessiert hat. Und es gibt die Ausstellung, über die Christoph eben schon mal gesprochen hat. Und es ist aber einfach so, dass, weil diese Faktenlage so unglaublich dünn ist, dass einfach immer wieder so was extrem Besonderes ist, wenn dann was Neues auftaucht. Es ist halt wirklich ein Schatz, der einem einfach einen ganzen Kosmos an neuen Informationen erschließt, im besten Fall. Und ich wollte einfach mal quasi eine so eine Quelle exemplarisch vorstellen.
Ja, sehr gut.
Und so ein bisschen zeigen, was man daraus dann für Informationen filtern kann und wie man das aber auch kontextualisieren muss und welche Informationen auch quasi sich nicht ergeben. Zum Beispiel, wenn man nur Nummer 37 von offensichtlich mindestens 37 Veröffentlichungen hat.
Mhm.
Außerdem ist das halt einfach so ein Dokument, was so unglaublich exemplarisch für eine bestimmte Zeit steht und auch für den Versuch, sich an einen neuen Zeitgeist anzupassen, ne? Also was der FC St. Pauli im Nationalsozialismus ja auch gemacht hat. Also jetzt weder besonders in die Opposition gegangen ist, noch das Gegenteil, einfach ein kompletter Mitläuferverein, weil immer im Prinzip priorisiert hat, sportlich zu funktionieren und den Sportbetrieb aufrechtzuerhalten. Mhm. Und man einfach sieht, wie das nahtlos weitergeht, ne? Also mit dem Regimewechsel quasi, mit dem Ende des NS-Regimes, einfach dieser Sprachgebrauch auch sofort übernommen wird. Also diese ganzen Buzzwords, die im Prinzip den Briten wichtig waren quasi, damit man wieder als Sportverein wirken durfte, einfach so direkt übernommen. Also so alles reingequetscht von Demokratie, ne, über Ablehnung des NS-Vokabulars und so. Ja, deswegen fand ich das einfach eine sehr interessante Quelle.
Absolut. Und was so ein Nebeneffekt auch von der Vereinszeitung ist, ist, dass damit auch eins der, zumindest im Historikerinnenkreis des FC St. Pauli, lange ein Rätsel war, ob Hans Friedrichsen überhaupt jemals Präsident war, ob es nicht nur Max Pestov war, wie war da, das hat er ja sehr lange gesucht, es gab wenig Informationen und durch diese Vereinszeitung wird eben klar, dass Hans Friedrichsen der erste Präsident des FC St. Pauli nach dem Krieg war und dann, glaube ich, kurz danach von Max Pestov abgelöst wurde und dann bis eben Wilhelm Koch dann wieder sein altes Amt übernommen hat.
Wobei ja Max Friedrichsen auch schon vor, Hans Friedrichsen, schon vor dem Krieg tatsächlich gegen Wilhelm Koch angetreten war in einer Präsidiumswahl und Wilhelm Koch in einer Kampfabstimmung gegen ihn gewonnen hat. Nicht zuletzt deswegen, weil jemand aufstand, der Stürmer beim FC St. Pauli war und eine flammende Rede pro Koch gehalten hat. Und dieser jemand war Otto Wolf, der ranghöchste Nazi, der im FC St. Pauli zu finden war und einer der ranghöchsten Nazis in Hamburg überhaupt.
Genau, dazu kann man auch noch sagen, dass Hans Friedrichsen aus einer, quasi aus dem, wie du es mal gesagt hast, aus dem St. Pauli Fußballadel kommt, denn schon sein Vater, genannt Papa Friedrichsen, war einer der ersten Betreuer der Fußballer am Millerntor und Hans und sein Bruder Charles waren beide beinharte Innenverteidiger beim St. Pauli Turnverein.
Genau.
Als kleine Ergänzung noch, in der Vereinszeitung vom Juni 1946 ist unter anderem neben diesem Text von Hans Friedrichsen, den Selina vorgelesen hat, auch eine Liste der aktuellen Funktionäre des Vereins vorhanden, inklusive Adressen und Telefonnummern. Also Datenschutz war damals noch nicht so angesagt. Eben, wie wir schon gehört haben, erster Vorsitzender Hans Friedrichsen, zweiter Vorsitzender Max Pestov, der dann ihn später auch nochmal abgelöst hat. Und weitere Funktionäre sind da genannt und unter anderem, interessanterweise auch, als einer der Obleute des Liga-Ausschusses, Willi Koch. Also sprich, Wilhelm Koch ist nicht nur weiterhin im Hintergrund tätig, was wir alle immer schon angenommen haben und uns gedacht haben, sondern er ist tatsächlich auch abgedruckt in der Vereinszeitung, hat er ein Amt, wenn auch nicht mehr das des Vorsitzenden. Also das war dann doch offensichtlich möglich im Sommer 1946.
Ja, dann bleibt uns eigentlich nichts mehr zu sagen, außer ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören unserer Folge, der vielleicht letzten Folge im Jahr 2024.
Genau, durchforstet eure Dachböden, bringt uns, was ihr dort findet, wenn es was mit dem FC St. Pauli zu tun hat und sehr gerne die fehlenden Stadionzeitungen.
Immer gerne.
Das wäre das schönste Weihnachtsgeschenk, was ihr uns machen könntet.
Genau, wenn wir uns das wünschen dürften, dann dieses. Und was wir uns natürlich noch wünschen, sind 3 Punkte gegen Holstein Kiel. Ihr werdet schlauer sein als wir in diesem Moment, denn wir sind ja nicht live, sondern zeichnen auf. Also werdet ihr dieses Ergebnis bereits kennen, wenn wir hier reden. Und es ist komplett obsolet, was ich eigentlich erzähle. Die Postkarte von Harry Wunsdorf geht raus an unseren Hörer Pascal. Viele Grüße nochmal. Vielen Dank. Wenn ihr selber auch Themenvorschläge habt, wenn ihr was Anregungen habt, was hören wollt, Ideen habt für diesen Podcast, schreibt uns gerne an
info@1910-museum.de.
Richtig, ich wollte es gerade sagen. Betreff, da hast du es mir aus dem Mund genommen. Betreff Podcast, genau.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Baris, doch! 2:1 führen die Braun-Weißen.
Und Tor!